Der Zahn-Podcast, präsentiert von Bald mit Dr. Anja Geißler.
Herzlich willkommen zum Zahn-Podcast von Bald, Folge 14. Mein Name ist Dr. Anja Geißler. Wir haben heute eine ganz spannende Folge von den beiden Meistern der Longevity, wenn ich das so sagen darf. Longevity Decoded, ein ganz interessanter Podcast, den ich jeden Monat höre. An Weihnachten war es, glaube ich, jeden Tag. Da habt ihr echt Arbeit gehabt. Ja. Ben und Jan sind dabei. Vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor.
Vielen Dank für die Einladung, Anja. Ja. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ja. Und wir freuen uns auch darüber, dass du auch bei uns im Podcast bist.
Sehr gerne.
Und
ich freue mich auch.
Wir dir auch ganz, ganz viele Fragen stellen können über Zahngesundheit. Und nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal, das werden andere Themen, andere Fragen sein, als wir heute besprechen. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt untereinander, damit wir Mehrwert bieten können auf beiden Podcast-Plattformen. Das heißt, hört gerne auch da rein. Und einmal zu mir, ich bin Jan, das ist Ben.
Hi.
Wir sind beides Medizinstudenten im letzten Jahr unseres Studiums, im praktischen Jahr, und haben uns neben dem Medizinstudium, was wirklich spannend ist und uns begeistert hat, immer wieder gedacht, dass wir zu wenig über die großen chronischen Erkrankungen, die wir vor allem im Alter, in den letzten Jahren unseres Lebens, aber auch in der zweiten Hälfte unseres Lebens schon uns viel begleiten, dass da die Medizin oft reaktiv und eher symptomorientiert behandelt, weil die Ursprünge viel früher sind. Und deshalb haben wir diesen Podcast gemacht, Longevity Decoded, in dem wir uns nämlich mit Prävention und den Dingen beschäftigen, die man tun kann, um gesünder und länger zu leben.
Zumal es eben auch zur heutigen Zeit im Studium unserer Meinung nach noch zu kurz kommt. Also man muss sehr viel Zeit selber da rein investieren, um da die Erkenntnisse zu gewinnen, die unserer Meinung nach viel mehr Leute erreichen müssten.
Und das macht ihr super, muss ich wirklich sagen.
Dankeschön. Vielen Dank.
Auch in der Zahnheilkunde ist es ja so, es wird Symptombehandlung gemacht. Es wird wenig geschaut, woran liegt das eigentlich? Und das ist immer mein Ansinnen, auch in den vorhergehenden Folgen aufzuklären und zu hinterfragen. Und ihr macht das ja ganz professionell, weil ihr wirklich Studien raussucht und euch lange damit beschäftigt, was stimmt nicht, was ist wissenschaftlich untermalt. Das ist also kein irgendwo Dahergerede, sondern ihr wisst wirklich, was ihr sagt.
Und da haben wir dir jetzt nämlich auch was mitgebracht, weil wir sprechen ja heute viel über den Mund, über Mundgesundheit und auch über Zähne. Und da du jetzt schon so schön gesagt hast, dass wir Studien mitbringen, haben wir dir jetzt auch eine Meta-Analyse mitgebracht. Einmal kurz, eine Meta-Analyse ist eine Zusammenfassung von ganz vielen Studien und hat eine sehr hohe Evidenz. Also die kann sehr klar was aussagen. Und hier haben wir uns nämlich Zahnputzinterventionen bei Leuten auf einer Intensivstation angeguckt. Mhm. Also Menschen, die auch beatmet waren. Und bei diesen Menschen hat man geguckt, wenn man denen einmal pro Tag die Zähne geputzt hat, wie sich das auf die Pneumonie, also die Lungenentzündungsrate und am Ende auch auf die Sterblichkeit dieser Patienten, die ja schon wirklich mit dem Leben kämpfen auf einer Intensivstation, wie sich das bei denen ausgewirkt hat.
Man muss dazu sagen, dass Patienten, wenn sie länger als 48 Stunden im Krankenhaus sind, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, Lungenentzündungen zu entwickeln.
Ja.
Und eine Lungenentzündung, also eine Pneumonie, ist eine Erkrankung, vor der man tatsächlich Angst hat. Denn im intensivmedizinischen Setting kann das bis zu 30% dann direkt zum Tod führen.
Ja.
Und dementsprechend waren die Ergebnisse dieser Studie super interessant, weil man konnte zeigen, dass mit dieser einfachen Intervention, indem man diesen Patienten, die beatmet waren, also die in Narkose lagen, die Zähne geputzt hat, man deutlich das Risiko für die Entwicklung einer solchen Pneumonie senken konnte.
Und am Ende sogar tatsächlich sogar auch die Sterblichkeit. Also wir reden hier über eine relative Risikoreduktion bei den Leuten, die Zähneputzen erhalten haben, von 12-29%, was bei einer so harten Erkrankung wie einer Pneumonie, die mit 20-50% Sterblichkeit einhergeht auf einer Intensivstation bei beatmeten Patienten, ein riesiger Erfolg ist.
Ja.
Zähneputzen reduziert natürlich die Entzündungen im Mundraum. Und da wir da auch den direkten anatomischen Weg haben zur Lunge, ist es ja auch plausibel und nachzuvollziehen, warum jetzt diese Sterblichkeitsrate oder die Pneumonieerkrankungsrate zurückgegangen ist.
Fanden wir ein schönes Thema, natürlich ein sehr extremes Thema.
Ja.
Die wenigsten, die uns zuhören, werden gerade auf der Intensivstation liegen.
Ja, aber es ist
aber
schon
es sollte einfach die Wichtigkeit der oralen Hygiene zeigen.
Genau. Jetzt kommen wir nämlich zum zahnärztlichen Teil. Der Leitspruch wäre ja, your mouth is not separate from your body, it's a gateway to longevity. Das habe ich immer so jetzt gedacht, das hätte jetzt gepasst als Intro zu unserem Gesprächsthema. Wie seht ihr die Mundgesundheit für gesundes Altern?
Also wenn wir über Longevity sprechen und nochmal quasi jetzt von grob dann irgendwann ins Detail gehen wollen, dann teilen wir oder auch alle, die über Longevity sprechen, das in zwei ganz entscheidende Begriffe. Mhm. Zum einen haben wir da die Lifespan, das ist sozusagen die Zeit, die wir mit unserem Leben auf der Erde verbringen. Das heißt, wenn ich mit 1 werde ich quasi geboren und werde meinetwegen 82 Jahre alt, dann ist diese Lifespan 82 Jahre. Sehr selbstredend. Und dann haben wir aber tatsächlich auch die Health Span. Das sind sozusagen die qualitativ hochwertigen Jahre unseres Lebens. Das sind die Jahre, die wir selbstbestimmt leben können. Da können wir tun, worauf wir Lust haben oder eben auch nicht. Und die Realität sieht so aus, dass wir in Deutschland, wo wir im Schnitt ungefähr 80 Jahre alt werden, mit 65 Jahren so einen Schnitt haben, so ein einschneidendes Erlebnis. Manchmal ist es ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall. Genau. Es können aber eben auch chronische Erkrankungen sein, die immer mehr zunehmen und dann eben die letzten 15 Jahre unseres Lebens primär bestimmen. Das heißt, man verliert diese Selbstständigkeit, die man vorher hatte. Und das hat einen ganz entscheidenden Einfluss auch darauf, wie man letztlich auf das Leben zurückblickt.
Die Verbindung zur Zahngesundheit, zum einen über Lifespan, also wie lange wir leben, ist es so, da werden wir heute sicherlich noch drüber sprechen, dass Zahngesundheit bzw. chronische Entzündungen, die im Mundraum entstehen können, auch mit eine Verbindung zu zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeigen. Das ist natürlich was, was unsere Lebensspanne verkürzen kann durch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Aber auch die Healthspan, die unserer Erfahrung nach tatsächlich viel mehr Leute sagen, dass sie denen wichtiger ist, als jetzt unbedingt lange zu leben, haben natürlich die Zähne einen riesigen Impact. Also ich glaube, es gibt auf Instagram immer wieder so lustige Bilder, wo bei einer Person ein Zahn oder so wegeditiert wird oder ein unschöner Zahn ist. Und das ist das allererste, was in diesen Gesichtern auffällt, weil man sofort bei Leuten auf die Zähne guckt. Und das heißt, um eine Healthspan zu haben, möchte man natürlich gesunde Zähne haben, einmal für die Ästhetik, aber auch, wenn wir über Nahrung und Ernährung sprechen. Ich glaube, wir alle lieben Essen und gutes Essen und das genießen zu können, da spielen die Zähne natürlich eine große Rolle.
Und da sprechen wir noch nicht mal über die Schmerzen. Also man sagt ja auch, dass Zahnschmerzen, gerade wenn man Wurzelschmerzen hat, das mitunter die schlimmsten Schmerzen sein, die man überhaupt spüren könnte.
Das ist richtig.
Ja, also all das spielt dann auf jeden Fall mit rein.
Alles Dinge, die wir nicht haben wollen und dementsprechend ist da Mundhygiene dann wichtig.
Es ist doch überraschend, dass 50% der Erwachsenen ab einem gewissen Alter eine Parodontitis haben. Und das ist mein Thema, wo ich sage, dieses Entzündungsmedium hat natürlich dann auch seine Auswirkungen auf den Körper. So als Resümee dazu, was bedeutet Parodontitis beim Altern? Auch ein hochentzündlicher Prozess, der uns wahrscheinlich früher altern lässt oder früher auch allgemein erkranken lässt.
Ja.
Wir haben Ernährung, wir haben Kauen und soziale Interaktion. Das ist immer so mein Part, wo ich sage, ihr sollt vielleicht schon ein bisschen darauf achten, wie kann ich mich gesund halten.
Warum besonders alt werden und viel im Alter machen können, wenn man so unglücklich vielleicht mit sich selber ist, dass man es gar nicht zur Schau stellen möchte. Also dementsprechend ist das auch eine riesige Komponente.
Gut.
Sprechen wir auch über Mental Health dann in dem Zeitpunkt natürlich.
Mental Health. Parodontitis und systemische Erkrankungen. Parodontitis ist eine chronisch-bakterielle Entzündung des Zahnhalteapparates, also da, wo die Zähne halt drinstecken. Aus Longevity-Sicht, was macht das mit dem Körper?
Also Entzündung ist etwas, was im Körper ständig vorkommt. Mhm. Und das ist im Endeffekt eine Reaktion des Körpers, des Immunsystems auf zum Beispiel Eindringlinge, wie bei der Parodontitis zum Beispiel auch Bakterien oder einer Verletzung, Gewebsschaden, der repariert werden muss. Dann kommen die Immunzellen in das Gewebe und führen dann zu dieser Entzündungsreaktion. Das sieht man zum Beispiel auch bei Schnittwunden oder wenn man gestochen wurde von einem Insekt.
Richtig.
Man sieht die Rötung, man sieht die Schwellung und auch den Schmerz, den man dann in dem Moment hat. Und das Ganze ist erstmal wichtig, um überhaupt den Körper, dass der Körper heilen kann oder den Feind bekämpfen kann. Problematisch wird es immer dann, wenn wir über chronische Entzündungen reden. Das heißt, die Entzündung löst sich nicht wieder von alleine auf, das Gewebe heilt nicht, sondern dieser Entzündungsprozess, der ja auch viel mit dem Gewebe macht, auch das Gewebe destruktiv, das Gewebe zerstört, der geht nicht weg. Und das ist zum Beispiel was wir bei der Parodontitis haben. Wir können über chronische Entzündungen sprechen und sagen,
chronische Entzündungen sind im Grunde genommen, wenn wir über Longevity sprechen, genau das, was wir überhaupt nicht wollen. Weil chronische Entzündungen eigentlich den Alterungsprozess massiv voranschreiten.
Genau.
Sie, sie beschleunigen den. Und eben jetzt zu lernen, als wir uns mit dem Thema auch auseinandergesetzt haben, dass ab einem gewissen Alter die Quote so hoch ist bei Erwachsenen und wir eigentlich eine chronische Entzündung die ganze Zeit haben, eben über den Mund startend im Körper sich dann ausbreiten, potenziell zumindest, ist, finde ich, extrem besorgniserregend.
Vor allem, wenn wir in der Longevity-Welt sprechen, wir über präventiv ja auch viel über Blutmarker, also Biomarker, wo wir uns angucken können, ist der Körper gesund und funktioniert er so optimal wie möglich. Und da sprechen wir auch immer über hochsensitive CRP. Das ist ein Entzündungsmarker, den man abnimmt. Wenn wir natürlich jetzt eine chronische Entzündung haben, da kannst du jetzt bestimmt mehr zu sagen, haben wir wahrscheinlich dann auch erhöhte Entzündungswerte in Bezug auf CRP.
Genau, CRP und bei uns werden noch andere Entzündungsmarker bestimmt, wie Interleukin 6, TNF-Alpha. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, es gibt diese Marker Apolipo A und Apolipo B. Könnt ihr dazu was sagen? Ich höre das immer so am Rand.
Also Apolipoproteine sind eigentlich nichts anderes als ein Hüllenprotein, das dazu dient, Fette, die ja nicht löslich sind in Wasser, und unser Blut, das zum größten Teil ja aus Wasser besteht, über 60%, diese Fette transportieren zu können.
Genau.
So, und jetzt haben wir quasi ein Gemisch aus Proteinen und Fettsäuren und die schwimmen jetzt im Blut umher und man konnte halt zeigen, dass gerade das Apolipoprotein, also das ApoB, sagen wir da immer so als ein Marker herangezogen werden kann, um die Atherosklerose und das Risiko der Entstehung von Atherosklerose sehr gut bestimmen zu können. Mehr oder besser sogar als das sonst allen wahrscheinlich bekannte LDL-Cholesterin. Also wenn man sagt, so,
meine Blutfette sind so hoch, hat der Hausarzt gesagt.
Dann spricht man meistens immer von dem LDL-Cholesterin. Dabei ist das ApoB unglaublich wichtig, weil das sagt quasi aus, wie viele Partikel, also etwas über die tatsächliche Menge der Partikel, in die Gefäßwand eindringen kann und dann dort den Prozess von Atherosklerose begünstigen oder beschleunigen kann.
Und das Zweite, was du wahrscheinlich meinst, ist das Lipoprotein klein a. Ja. Und das
der Feuerteufel.
Genau, das ist der Feuerteufel. Das hat man in den mehr oder weniger neu, muss man sagen. Es gibt jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte, aber es gehört eher zu den neuen Blutwerten, wenn wir über Herz-Kreislauf-Risiken sprechen. Es ist nochmal ein kleines Kettchen an diesen Apolipoproteinen, das sich sozusagen in der Gefäßwand nochmal besser verhakt und wie ein Feuerteufel, wie Ben schon sagte, dazu führt, dass da noch mehr Entzündungen entsteht und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich stark erhöht, ohne dass wir unbedingt erhöhte Apolipoprotein-B-Werte haben.
Okay.
Und da ist interessant, weil das aber genetisch eine sehr wichtige Rolle spielt. Da spricht man von genetischer Prädisposition, also Veranlagung.
Richtig.
Macht es durchaus Sinn, wenigstens einmal zu schauen, hey, habe ich da ein erhöhtes Risiko, weil mein Lipoprotein klein a vielleicht höher ist als bei anderen, muss ich da vielleicht gerade drauf achten, dass ich was gegen die Entstehung mache. Also ein Wert, der nicht in allen Hausarztpraxen bis heute angekommen ist, aber definitiv wichtig.
Dazu eine kleine Anmerkung von mir. Es gibt bei uns ja diesen AMMP8, das ist sowas Ähnliches wie ein Genmarker. Daran kann man erkennen, ob der Patient den Gendefekt hat, dass er eine Parodontitis bekommt. Und jetzt wäre es vielleicht irgendwann mal doch interessant zu untersuchen, ob diese beiden Marker miteinander korrelieren. Und dann komme ich nämlich zur nächsten Frage. Und zur nächsten Verbindung, weil wir ja sehr häufig eine Parodontitis und eine Herz-Kreislauf-Erkrankung miteinander verbinden. Das ist ja relativ gut belegt. Und da wäre jetzt zum Beispiel die Frage, was sagt die Evidenz dazu? Und vielleicht für die Zukunftsvision, kann man vielleicht solche Genmarker zusätzlich zusammen bestimmen?
Das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung haben wir gerade schon sehr ausführlich und sehr kompliziert, vor allem auch die Apolipoproteindichte erklärt. Kurz nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengefasst. Ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen durch Entzündung, durch Apolipoproteindichte, durch Genetik und natürlich aber auch durch Lifestyle. Also wie viel bewege ich mich, wie ernähre ich mich, all die Dinge. Hier können wir oder konnte man in Studien sehen, vor allem in Beobachtungsstudien, dass es eine Korrelation gab zwischen Patienten, die eine Parodontitis haben, die dann auch eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt sind. Also Herzinfarkt, Schlaganfall. Ganz interessant, zum Beispiel Bluthochdruck, da sprechen wir, glaube ich, auch noch drüber. Da gibt es wirklich auch einen kausalen Zusammenhang. Ja. Interessant ist hier einfach zu sehen, dass die Patienten wahrscheinlich auch ähnliche Risikofaktoren drumherum noch mit sich bringen, weshalb man das natürlich nicht unbedingt als kausalen Grund zusammenbauen kann, weil Menschen, die schlechte Mundhygiene haben, an Parodontitis leiden, die haben vielleicht auch einen niedrigeren sozioökonomischen Status, der ist auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankung verbunden. Vielleicht rauchen sie. Das sind auch beides wieder Marker, die miteinander...
Große Risikomarker.
Genau, genau. Ungesunde Ernährung, viel Zucker, all die Dinge, Übergewicht, die natürlich für beides einzeln Risikofaktoren sind und dann natürlich die Korrelation auch begünstigen können.
Richtig.
Ich hoffe, es ist allen, die uns zuhören, auch klar, was Korrelation und Kausalität bedeutet. Die Idee von Studien ist im Optimalfall ja, eine Kausalität herzustellen. Also zu sagen, ein Effekt XY wird bedingt durch AB.
Ja.
So. Und ich kann sagen, das eine bedingt das andere.
Ja.
Leider ist die Realität häufig viel, viel schwieriger. Man kann nicht immer sagen, okay, nur weil das im Körper passiert, führt das auch dazu. Tatsächlich kann es zu Korrelationen kommen. Das heißt, übersetzt, eine Sache tritt auf, wenn eine andere Sache eben passiert.
Mhm.
Und diese Sachen kann man häufig zusammen beobachten. Das heißt aber nicht automatisch im Umkehrschluss, dass nur weil diese Sachen beide gemeinsam auftreten, dass sie einander bedingen. Es kann immer noch ein anderer Faktor reinspielen. Und das, was wir immer aus der Schulzeit als Metapher heranziehen, das wird vielleicht vielen noch was sagen, ist diese Geschichte mit den Störchen, die das Baby angeblich bringen. Also dass man sagt, man hat ein Stadtgebiet verglichen mit eher einer ländlichen Region. Und in dieser ländlichen Region konnte man sehen, hey, da sind mehr Geburtenraten, also sind mehr Kinder geboren worden als in der Stadt. Und man hat auch beobachten können, in der ländlichen Region, da sind viel mehr Störche als in der Stadt. Und dann sagt man ja immer so, der Storch, der bringt das Kind. Natürlich stimmt das gar nicht. Es ist primär der Fakt, einige sind erstaunt, es ist vielmehr der Fakt, dass in dieser ruhigeren Region Störche sich natürlich viel besser ansiedeln können und Familien sich eher auch ein ruhigeres Umfeld wünschen und deswegen aufs Land hinausziehen. Die Störche haben gar nichts mit den Kindern zu tun. Nur um das nochmal so ein bisschen einzubetten, was die Schwierigkeit und was das Ziel ist, in der Untersuchung bzw. im Lesen von Studien, dass man da hoffentlich auf den Trichter kommt, um Krankheiten zu verstehen und mögliche Therapiekonzepte zu entwickeln.
Und vielleicht noch ein kurzer letzter Satz dazu. Die ganz wilden Schlagzeilen, die man oft irgendwo liest, ich weiß nicht, ob in der Bild-Zeitung, der Welt am Sonntag,
wie Insta, auch immer. TikTok,
überall. Genau. Faktastisch, wie auch immer. Die und die Schokolade führt zu mehr Krebs, zu weniger Krebs, wie auch immer. Das sind oft Studien, die halt Korrelationen beschreiben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das eine Kausalität ist.
So viel zu den Medien, die wir uns regelmäßig anschauen. Und man sollte ihnen nicht alles glauben.
Ja.
Richtig. Da komme ich jetzt zum nächsten Thema. Und zwar Demenz, die Alzheimer und die Verbindung zum Mund. Und es gab ja auch bei uns in den zahnärztlichen Zeitungen einige Studien, die dazu veröffentlicht wurden. Ich weiß nicht, was ist eure Meinung dazu in Bezug auf Zahnfleischerkrankungen?
Alzheimer bzw. neurodegenerative Erkrankungen sind ja etwas, wo wir heutzutage auch noch wirklich viel hinterherlaufen. Da ist Prävention ganz besonders wichtig, weil wir vor allem auch die wirkliche Ursache dieser Erkrankung noch gar nicht so richtig beschreiben können. Es gibt unterschiedliche Formen der Neurodegeneration. Ja. Es gibt zum Beispiel die vaskulären Neurodegenerationen oder Alzheimer-Erkrankungen, die halt dann aufgrund von Minderdurchblutung des Gehirns dazu führen, dass das Gehirn schlechter funktioniert. Ja. Aber es gibt natürlich auch die klassische Alzheimer-Variante, wo wir dann halt Amyloid-Beta-Plaques haben, die sich um das Gehirn herum ablagern. Mhm. Kann man in Obduktionen, hat man bei Patienten, die stark erkrankt waren, kann man sich wirklich vorstellen, wie so Kaugummi-Masse um das Gehirn herum.
Mhm.
Und die dann entweder einen wieder korrelierenden oder ursächlichen Zusammenhang zu der Alzheimer-Erkrankung haben. Da sind wir halt leider heutzutage noch nicht weit genug, dass wir sagen können, das ist die Entstehung oder nicht. Weshalb es sehr interessant ist, da Daten zu sehen. Du hast uns zum Beispiel auch in der Vorbereitung darüber erzählt, dass man zum Beispiel auch Bakterien, die bei Parodontitis auftreten, findet, die in die Blut-Hirn-Schranke überschreiten.
Genau.
All das sind Dinge, die man beobachten muss, die man monitoren muss, was letztlich die klare Ursache ist. Da sind wir, glaube ich, heutzutage noch nicht.
Aber generell super interessant. Und ich glaube, da können wir nochmal den Bogen zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen schlagen, dass man offensichtlich also Ablagerungen von Bakterien, die aus der Mundhöhle kommen, mal zumindest nachweisen konnte in Gehirnen, die neurodegenerativ erkrankt sind oder eben auch in den Plaques, die ja zu dieser Arteriosklerose und damit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen maßgeblich geführt haben. Dass man da sagen kann, okay, irgendein Zusammenhang besteht ja. In welcher Form?
Weiß man nicht.
Wenn wir jetzt über den Longevity-Patienten sprechen, der alles richtig machen möchte, präventiv arbeiten möchte, um eben nicht hinterherzulaufen, da kann man dann natürlich schon die Frage stellen, ob das Dinge sind, auf die man sich auch fokussieren sollte und die man auch präventiv einfach angehen sollte, auch wenn wir vielleicht noch nicht die glasklare Antwort haben.
Prävention, Prävention, Prävention. Für mich war es nur interessant, als ich das letztens gelesen habe bei uns im Fachjournal, dass dieser Porphyromonas gingivalis eben die Blut-Hirn-Schranke durchbricht. Und
auch ein bisschen gruselig einfach. Ne?
Ja, das ist schon also irgendwo furchtbar. Und dann sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie ist das eigentlich mit meiner Familie? Jeder hat vielleicht Oma, Opa, Großeltern in der Familie, die vielleicht schon etwas degenerativ erkrankt sind. Und das wäre doch ein guter Ansatz, mal zu schauen, ist dort eine Parodontose? Gibt es die dort im Mund?
Vielleicht sollte man in dem Kontext auch nochmal erklären, dass die Blut-Hirn-Schranke ja die eigentliche Funktion hat, das Gehirn, was ein super sensibles und natürlich unglaublich wichtiges Organ ist, ein bisschen abzuschotten. Also wie der Name schon vermuten lässt, ist es wie eine Schranke, die entscheidet, was für Stoffe dürfen an das Gehirn rantreten. Sogar die Energielieferanten werden da ganz genau rausgepickt, dass man nur über Glucose kommt und nicht über Fettsäuren. Das ist auch sehr interessant. Aber eben wie du schon sagtest, dass jetzt dort Bakterien anscheinend diese passieren können, ist per se gruselig.
Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, müssen wir vielleicht auch einmal den Oberbegriff für das erklären, worüber ihr gesprochen habt. Nämlich, wenn wir Bakterien im Blut haben.
Ja.
Das Blut ist eigentlich in der Hinsicht steril, dass wir da keine Bakterien haben wollen.
Ja.
Und bei Parodontitis führt es nun mal dazu, dass diese Bakterien durch unsere äußerste Schutzschicht in den Körper gelangen und dann im nächsten Schritt auch in die Blutbahn. Und von dort aus dann zum Beispiel in die Blut-Hirn-Schranke oder bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich diese Bakterien ja dann auch in den Plaques wiederfinden.
Mhm.
All das nennt sich Bakteriämie. Das heißt, wir haben Bakterien im Blut. Das ist in den meisten Fällen, das kommt gar nicht so selten vor, im Körper auch okay und der Körper kann das gut abpuffern mit dem Immunsystem. Aber es gibt halt auch genau diese Fälle, wo das Ganze persistierend ist. Das heißt, die Bakterien bleiben im Blut, der Körper schafft es nicht, dagegen zu kämpfen.
Ja.
Sprechen wir vor allem natürlich auch bei alten Leuten drüber, wo die Immunabwehr schwächer geworden ist und die weniger dagegen kämpfen können.
Mhm.
Und im schlimmsten Fall, das ist was alle wahrscheinlich schon im Krankenhaus bei Verwandten, Freunden oder wir natürlich bei Patienten mitbekommen haben, der schlimmste Fall ist dann die Sepsis, die Blutvergiftung. Der Körper kann nicht mehr ausreichend auf dieses Bakterium reagieren. Es führt dann zu Organversagen, Multiorganversagen.
Einfach weil die Bakterien quasi in alle Organe verschleppt sind und dann ein Organ nach dem anderen den Geist aufgibt. Das dann unweigerlich auch zum Tod führt, wenn man nicht früh genug dagegen vorgeht.
Zum Beispiel auch bei Abszessen im Mundraum. Ich denke, das ist auch ein Thema, das hast du sicherlich schon öfter in deiner Karriere mitbekommen.
Extrem sogar, ja. Vor allem Abszesse, die dann in Form einer sogenannten Phlegmonika gehabt hat, die man dann von außen öffnen muss. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, wo auch Patienten versterben können. Früher im Mittelalter sind Patienten dran verstorben, das muss man sagen. Wir haben heute Möglichkeiten, aber letztendlich ist das schon
kreuzgefährlich. Auch aufgrund der anatomischen Gegebenheiten. Ne?
Ja.
Also das Retropharyngeum, das Spatium, das dann die direkte Verbindung hat und dann mal ebenso ins Mediastinum wandert
das
und dann ganz
schnell
am Herzen ist.
Das waren sehr, sehr viele komplizierte Begriffe, die du gerade genannt hast.
Entschuldigung. Also es gibt einfach einen Raum quasi, der sehr, sehr direkt von dem Mund oder von dem Rachen zum Herzen führt und dass die Bakterien da super schnell runterrutschen können.
Richtig.
Und mit einmal haben wir von einer Infektion, die eigentlich noch im Mundraum war, mal eben eine Herzmuskelentzündung, die im schlimmsten Fall auch zum Tod führen kann.
Und tatsächlich ist das, was du gerade beschreibst, eigentlich sehr schön bildlich dargestellt, warum Zahnhygiene oder auch Zahnmedizin so viel wichtiger ist für den gesamten Körper, als es oft auch wahrgenommen wird. Und das ist ja auch tatsächlich bei manchen Medizinern so ein Ding, dass Zahnmedizin ist irgendwie abgekapselt von der Humanmedizin.
Ja.
Aber wie Ben jetzt gerade an einem anatomischen Beispiel ganz gut beschrieben hat, wie wir aber vorher auch über Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Neurodegeneration gesprochen haben, der Mund ist die Eintrittspforte, wie du am Anfang der Folge sagtest, es macht alles Sinn, in den Körper. Und da ist einfach so viel Fokus, der da drauf gelegt werden kann und drauf gelegt werden muss.
Gutes Statement. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Jetzt kommen wir zu Diabetes.
Aber ein nicht weniger wichtiges Thema.
Nein, ganz wichtig. Diabetes und metabolisches Syndrom. Wobei ich glaube, dass ihr das vielleicht nochmal erklären solltet.
Also das metabolische Syndrom ist, wenn man so möchte, ein kardiovaskuläres Risikokluster. Das muss man sich so vorstellen, dass sich das aus verschiedenen Dingen zusammensetzt. Ja. Man hat zum einen die Adipositas, also die Fettleibigkeit, das Übergewicht. Wir haben den Bluthochdruck. Mhm. Die Blutfette sind auch nicht genau so, wie sie eigentlich sein sollten bei uns. Aber wir haben vor allem auch eine Insulinresistenz oder eine erniedrigte Sensitivität bis hin zu einem Diabetes. Wozu führt das? Es führt dazu, dass wir ein deutlich erhöhtes Risiko haben, später mal an kardiovaskulären Ereignissen zu erkranken.
Ja.
Und das sehr Beeindruckende daran ist, dass tatsächlich jeder dritte Deutsche dieses metabolische Syndrom die Kriterien erfüllt. Also man kann da so den Taillenumfang unter anderem messen.
Genau,
es gibt da so ein paar Dinge. Jeder Dritte erfüllt diese Kriterien. Es ist halt nichts, was so mal eben über Nacht kommt, sondern man entwickelt das.
Die Frage ist, wie ist das in Amerika?
Also das metabolische Syndrom ist auch in Deutschland schon angekommen.
Ja, wir können uns da nicht ausruhen, dass die in Übersee irgendwie ganz, ganz anders als wir drauf sind.
Und Wohlstand.
Es ist halt, ja, es ist
westliche Ernährung. Hochverarbeitete, hochkalorische Lebensmittel.
Ja.
So, und wenn wir jetzt die Brücke schlagen wollen zum Diabetes,
ja,
dann muss man halt sagen, wenn wir über Diabetes sprechen, sprechen wir auch immer über eine Insulinresistenz.
Ja.
Das heißt, unser Körper muss quasi mehr Insulin ausschütten. Und Insulin ist nichts anderes als ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, nachdem man Nahrung zu sich genommen hat. Und das soll dabei helfen, quasi die Energie in Form von Glucose, also Zucker, Blutzucker, in die Zellen zu transportieren. In den Zellen wird ja dann der Zucker verbrannt, also ist unser Treibstoff. Wenn unser Körper jetzt aber mehr Insulin ausschütten muss, um die gleiche Menge an Blutzucker in die Zellen zu bringen.
Weil immer mehr gegessen wird, gegessen wird.
Ja,
gegessen wird.
Oder einfach, ja, weil der Körper auch adaptiert.
Genau,
der Körper ist irgendwann hat er, es ist ja ganz normal, wenn der Stimulus immer wieder kommt und immer wieder, dann härtet man ab.
Ja.
Und dann kommt die Bauchspeicheldrüse irgendwann nicht mehr hinterher und dann entsteht halt diese Insulinresistenz. Die hat wiederum aber diverse andere Folgeerscheinungen, weil Insulin, man spricht ja auch von diesem Insulin-like Growth Factor. Da gibt es ganz, ganz viele Signalwege und Mechanismen im Körper, die halt chronische Entzündung unter anderem auch fördern.
Letztlich dann auch tatsächlich nicht nur mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang stehen, sondern wenn wir über Wachstumsfaktoren sprechen,
Natürlich. Brauchen
wir gar nicht weit denken, bis wir zu unkontrolliertem Wachstum kommen, was dann wiederum Krebs ist.
Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Krebs.
Man kann es nicht ausklammern. Also man kann nicht über chronische Entzündungen sprechen, die mit dem metabolischen Syndrom assoziiert sind.
Mhm.
Man kann dann nicht im gleichen Satz auch die Entstehung von Krebs nennen, weil Jan, du hast es gerade gesagt, Entzündungsprozesse führen zu einem strukturellen Umbau in dem Gewebe. Wir haben im Grunde genommen ja auch Abwehrzellen, die ganze Zeit auch Wachstumsfaktoren ausschütten. Und
wie du schon genannt hast, Interleukin 6, TNF-alpha.
Genau, und dann haben wir entartete Zellen oder schon so ein bisschen von der DNA her geschädigte Zellen.
Ja.
Die profitieren von diesen Wachstumsfaktoren. Das begünstigt sozusagen die Entstehung von den Krebszellen. Und Krebszellen sind ja eigentlich nichts anderes als Zellen, die nicht mehr ihre Funktion ausüben, sondern nur noch darauf aus sind, sich zu teilen. Das heißt, die profitieren im Grunde genommen davon, dass wir diese chronischen Entzündungen im Körper haben.
Meine Frage, also Bauchspeicheldrüse, Insulinproduktion, die muss produzieren. Jetzt gibt es ja die Erkrankung der Pankreatitis auch. Kann man die bei einem zum Beispiel metabolischen Patienten, gibt es sowas, kommt das vor, wenn ich einen Patienten habe, der letztendlich wirklich vom metabolischen Syndrom betroffen ist und dann eben halt die Bauchspeicheldrüse immer wieder arbeiten muss und zu einer entzündlichen Veränderung kommt? Kann das sein, dass daraus auch ein Pankreaskarzinom oder ein Pankreaskrebs, gibt es sowas?
Also, dass chronische Entzündungen in den Organen letztlich zu Krebsentstehung führen kann, das wissen wir in der Medizin schon lange. Also zum Beispiel Helicobacter pylori, das ist ein Bakterium, was sich im Magen aufhält.
Genau.
Wenn man da lange hat, das führt zu chronischen Entzündungen.
Genau,
der Körper reagiert auf dieses Bakterium. Das führt zu einer Erhöhung des Risikos für Magenkarzinom. Das heißt nicht, dass man ganz sicher ein Magenkarzinom kriegt. Chronische Entzündung bedeutet nicht gleich automatisch Krebs, aber das Risiko wird erhöht. Das Gleiche haben wir zum Beispiel auch bei Hepatitis-Erkrankung. Also Hepatitis, die Entzündung der Leber, führt dazu, dass sich das Risiko an einem Leberkarzinom, also Leberkrebs zu erkranken, erhöht. Das heißt, chronische Entzündungen sind wirklich klar mit Krebserkrankungen in Verbindung.
Dann wäre das jetzt, für mich abschließend zu sagen, als Zahnärztin und Parodontologin, dass wir ja immer wieder feststellen bei Parodontitis-Bakterien oder bei Parodontitis-Patienten, die haben sehr häufig einen hohen HbA1c-Wert. Das ist ja der Langzeitblutzucker, der bei Diabetikern immer wieder gemessen wird. Im Umkehrschluss wäre es ja so, dass durch, oder das wird bei uns auch immer wieder vorgeschrieben, dass durch regelmäßige professionelle Reinigung, regelmäßige Zahnarztbesuche, vor allem auch bei Insulinpatienten, bei Diabetikern, die Reinigungen notwendig sind, um diese Parodontitis zu reduzieren und damit den Blutzucker damit zu verbessern. So wird es auch proklamiert bei uns bei der gesetzlichen Krankenversicherung, dass bei den Beantragungen der professionellen oder der chirurgischen und nicht chirurgischen Parodontitis-Therapie immer der HbA1c-Wert mitgemessen wird und auch mit angegeben wird, auch vor allem aus anamnestischen Gründen. Das wäre jetzt so mein abschließendes Statement dazu und vielleicht wäre das mal für euch eine gute Geschichte in der Medizin, doch mal ein bisschen zu hinterfragen. Was macht denn beim Diabetiker die Zahnfleischerkrankung?
Ja, ganz sicher.
Ein Thema, das mich fasziniert, Nitric Oxide Pathway. Hat ein bisschen was zu tun mit Blutdruck und auch endothelialer Gesundheit. Nitratreduzierende Bakterien auf der Zunge und so weiter. Ihr könnt sicherlich etwas dazu sagen, was orale Bakterien für diese sogenannte NO-Produktion, was dies bedeutet und warum das so wichtig ist.
Dazu ist wahrscheinlich zu sagen, dass die größte Herausforderung darin liegt, dieses Thema, das für mich total interessant ist, ja, als jemand, der es in der Zeit des Studiums geliebt hat, sich mit Biochemie auseinanderzusetzen.
Aber wovon viele noch nie was gehört haben.
Genau, da muss man das wahrscheinlich möglichst einfach erklären,
ja,
und
super
anfangen damit, dass wenn wir über endotheliale Gesundheit sprechen, ja, dann sprechen wir quasi über die innerste Schicht von Blutgefäßen.
Ja.
Ganz essentiell, dass die gesund ist, um halt Atherosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.
Wir drehen uns im Kreis, richtig.
So, und da können wir dann einhaken. Wenn du von NO sprichst, ja, dann sprechen wir quasi im Volksmund von Stickstoff.
Ja.
Und Stickstoff entsteht nicht einfach so. Stickstoff muss unser Körper herstellen, ja, unter anderem aus der Nahrung. Da nehmen wir Nitrate auf. Das ist dann so eine ganz interessante Summenformel. Ja. Für euch vielleicht einfach nur wichtig, Nitrate werden dann im Körper eben aufgenommen, über Ballaststoffe beispielsweise, sie, ja, gelangen in den Darm,
ja,
von dort werden sie absorbiert ins Blut, dann wieder kommen sie zurück in den Speichel, ja, werden da konzentriert und im Mund haben wir jetzt Bakterien, die dieses Nitrat zu Nitrit reduzieren können.
Mhm.
Ja, also das gehört quasi zur Mundflora dazu. Das Interessante dabei, warum wir da jetzt heute auch drüber sprechen,
genau,
ist, dass ihr euch vorstellen müsst, dass diese Gefäßinnenwände haben eine, unter anderem eine Funktion. Sie können Stickstoff,
ja,
ausschütten und das würde zu einer Erweiterung des Gefäßes führen. Das ist gerade wichtig, wenn wir Zustände haben, in denen, wir sprechen in der Medizin ja von azidotischen,
ja,
Zuständen, also von Zuständen, in denen quasi viele Metabolite anfallen, genau, azidotisch gleich sauer.
Genau.
Ne, also saure, genau, Zustände, ja, vom pH-Wert, also unter 7. Jetzt möchte der Körper ja im Optimalfall möglichst viel Blut dahin bringen.
Richtig.
Und die ganzen Stoffwechselmetabolite, die dazu führen, dass es sauer wird, abtransportieren und die guten Dinge, also, mhm, Sauerstoff, Nährstoffe, dahin bringen, um wieder so ein Gleichgewicht herzustellen.
Da würde ich einmal kurz einhaken, das geht auch so weit, dass das, um jetzt auch das praktische Beispiel,
ja,
zu bringen, dass Radsportler bei der Tour de France,
ja,
auch regelmäßig Rote-Bete-Saft, weil der hohen Stickstoffgehalt hat, trinken, um besser Performance bringen zu können.
Was haben jetzt die Bakterien im Mund damit zu tun? Sie unterstützen sozusagen den Körper bei der Produktion vom, mhm, Stickstoff,
ja,
weil der Körper alleine Nitrat nicht so gut zu Nitrit, ja, reduzieren kann.
Okay.
Und wenn es eben jetzt zu diesen Zuständen kommt, wo wir viel Stickstoff brauchen, wäre es ziemlich doof, wenn wir jetzt nicht mehr die Bakterien hätten, die den Körper dabei unterstützen können, Stickstoff zu produzieren. Und da habe ich meine witzige Studie mitgebracht,
mhm,
denn man konnte zeigen, dass bei, in dem Fall, Probanden und Probandinnen, die häufig eine Mundspülung benutzt haben, ihr,
mhm,
Mundwasser, und damit auch ihr Mikrobiom im Mund zerstört haben,
böses
wenn man
Thema
so möchte,
ja,
dass die
die Stimmung kippt.
Die Stimmung kippt, genau. Was nicht gekippt ist, war der Blutdruck. Denn das waren alles Patienten und Patientinnen, oder Probanden und Probandinnen, die eigentlich einen Bluthochdruck hatten. Und die waren auf einer Bluthochdrucktherapie. Die waren gut eingestellt. Mhm. Man konnte beobachten, dass mit diesem Mundwasser tatsächlich der Blutdruck um ein paar Punkte gestiegen ist, weil dieses Stickstoff quasi weniger vorhanden war, das ja zu einer Gefäßerweiterung führt und das im Umkehrschluss würde dazu führen, dass der Blutdruck eher absinkt, weil die Gefäße sich ja weit stellen. Mhm. Und wenn die Gefäße eher enger sind und nicht so gut reagieren können, dann geht der Blutdruck in die Höhe. Also dort einfach nochmal, finde ich, eine interessante Studie und ein interessantes Beispiel, um wieder mal zu zeigen, der Mund und in dem Fall eben die Mundflora spielt auch eine Rolle bei so systemischen Dingen wie dem Blutdruck.
Und ich sage immer, man braucht eigentlich keine Mundspüllösung, weil wir wurden früher darüber informiert, dass Mundspüllösungen einen Bluthochdruck machen können durch die Ingredienzien, die da drin sind. Also was macht man anstelle von Mundspüllösungen? Es gibt Zahnziehöle, also Ölziehen, alte ayurvedische Anwendung. Da ist es eigentlich egal, was ich für ein Öl nehme. Am besten ein Öl, was viele Mineralien enthält. Leinöl. Was auch gut ist, ist einfach Kokosöl. Kokosöl ist ja am Anfang ein bisschen fest und wenn man sich einen Teelöffel in den Mund nimmt und das dann so langsam zwischen den Zähnen durchzieht, dann hat das einen sehr reinigenden Effekt und es bindet die Bakterien an sich. Mhm. Das sollte man aber schon eine gewisse Zeit lang tun. Es wird dann schaumig, 10 Minuten sagt man. Und man darf das nicht ins Waschbecken spucken, auf Deutsch gesagt, weil es sonst fest wird. Dann muss es halt in die Toilette oder in den Abfalleimer. Aber man stellt fest, dass die Patienten im Milieu der Mundhöhle, die regelmäßig Ölziehen machen, eine Verbesserung des Entzündungsstatus haben.
Und es liegt daran, dass man hauptsächlich die Bakterien wirklich auch wegschwemmt, wie mit dem Speichel zum Beispiel auch? Oder liegt es mehr daran, dass man den pH-Wert auch verändert?
Beides. Man verändert den pH-Wert, also sowohl in der Quantität, das heißt, also ich habe natürlich auch eine basische Präferenz in dem Moment, aber ich tue natürlich auch die Bakterienlast senken. Also ich habe halt letztendlich weniger Bakterien, das Öl bindet das ja.
Darf ich da mal ganz, ganz keck fragen, würde man jetzt diese besagten 10 Minuten tatsächlich mit Flossing und mit ganz intensivem Zähneputzen verbringen, wäre das gegeneinander aufzuwiegen? Könnte man dann sagen, nein, also du würdest das auf jeden Fall immer ergänzend statt des Ölziehens
länger Zähneputzen, hätte das bessere Effekte oder ist es nochmal ein extra Weg, der sich lohnt in der Zahnmedizin?
Ich glaube, es kommt darauf an, was ich für ein Speichermilieu habe. Es gibt ja Patienten, die, da sind wir wieder bei dem Mikrobiom, was überhaupt noch nicht erforscht ist, dass das Milieu in der Mundhöhle entscheidend ist, wie die Mundhöhle anspricht auf solche Sachen. Und das muss man für sich selber entscheiden und für sich selber auch überlegen, was tut mir gut. Und wenn wir als Zahnärzte in der regelmäßigen Untersuchung, in der regelmäßigen Reevaluation schauen, was hat der Patient jetzt verändert, dann ist es meistens so, dass wir sagen, hups, auf einmal, was hast du gemacht? Ja, ich habe Ölziehen gemacht. Und dann siehst du schon eine Veränderung, was das Gewebe anbelangt. Es wird fester, es wird rosiger. Und wir haben im Bacterial Overload einfach eine Reduktion drin.
Sehr interessant.
Das ist auch tatsächlich eine sehr schöne Überleitung, die du da gerade gebaut hast. Ja. Denn ich würde noch ganz gerne darüber sprechen, was man mit der Ernährung auch tun kann für die Zahngesundheit. Ben hat jetzt gerade schon von einer Studie gesprochen. Ich würde jetzt auch noch eine Studie mitbringen. Und zwar eine randomisiert kontrollierte Studie. Wenn wir jetzt mal Meta-Analysen als Zusammenfassung von Studien ausklammern, ist das die Studie, die die höchste Evidenz
der
hat als Einzelstudie.
Richtig.
Der Goldstandard. Genau. Weil wir eine Placebo-Gruppe haben. Ja. Keiner weiß, wer ist. Ja. Und wir können das deshalb auch besser vergleichen, weil wir Kofaktoren ausklammern können. Ja. Und hier ist es so, dass sich gesunde Erwachsene angeschaut wurden, über 4 Wochen. Ja. Und die eine Gruppe hat die Standard American oder Western Diet genommen, also so gegessen, wie wir schon gesagt haben, wie es nicht gut ist für den Mund, aber es nun mal viele Leute tun.
Die andere verarbeitet, Gruppe, prozessierte Nahrungsmittel, genau.
Genau, und die andere Gruppe hat tatsächlich ihre Ernährung umstellen sollen. Das heißt, sie sollten weniger verarbeitete Kohlenhydrate zu sich nehmen. Sie sollten mehr Omega-3 in Form von ganzer Nahrung zu sich nehmen. Sie sollten Vitamin C und Vitamin D reiche Lebensmittel zu sich nehmen und auch Lebensmittel, die viele Antioxidantien haben. Das klingt natürlich jetzt alles schon sehr, sehr gut und wir wissen schon, in welche Richtung diese Studie gehen wird. Ich würde es trotzdem ganz gerne einmal auch die Ergebnisse teilen.
Wir tun auch ganz überrascht.
Genau, dankeschön. Es wurde sich der Mundraum primär angeguckt, nicht systemisch der Körper. Es wurde sich angeguckt der Gingiva-Index, da kannst du sicher nicht was zu sagen, die Blutungsneigung des Zahnfleisches, aber auch wie entzündet die Oberfläche war. Mhm. Und das dann mit der Placebo-Gruppe verglichen. Mhm. Und hier ist es sehr interessant gewesen, dass die Entzündungen deutlich signifikant reduziert waren in der Gruppe, die nur 4 Wochen lang ihre Ernährung umgestellt hat. Genau. Und es wird noch viel, viel interessanter, weil ich hatte ja gesagt, ich will auf das orale Mikrobiom eingehen. Genau. Es ist auch so gewesen, dass besagte Bakterien, Streptococcus mitis, Actinomyces und Fusobacterium, signifikant reduziert waren in der Gruppe, die die Ernährung umgestellt haben. Und jetzt korrigiere mich bitte, aber ich glaube, das sind genau die Bakterien, die zu Karies, aber auch Zahnfleischentzündung
führen. Vor allem zu Zahnfleischentzündung. Also das sind die Hauptmarker, der sogenannte Red Complex, den wir haben, der zu diesen aggressiven Entzündungen führt. Und wenn ich da einhaken darf, das geht immer auch bei uns in der Therapie, der Parodontitis-Therapie, das sagen wir um die Omega-3-Fettsäuren, die wirklich dazu führen, dass die Entzündungen in der Mundhöhle zurückgehen. Hm. Das ist auch nachgewiesen worden.
Und das bei einem Interventionszeitraum von nur 4 Wochen. Das
Wahnsinn.
Ist echt nicht viel.
Ja, irre. Genau.
Was auch tatsächlich interessant ist, der Plaque selber ist gleich geblieben. Also es ging nicht um den mechanischen Reiz.
Genau. Ja, also quasi die haben nicht besser in die Zähne
es
geputzt.
Es geht nicht ums Putzen, es geht um die Supplementierung.
Genau, also der systemische Effekt geht nicht nur vom Mund in den Körper, sondern der Körper kann sich auch Einfluss auf den Mund nehmen. Das läuft in beide Richtungen. Und das ist wirklich spannend. Das heißt, zusammenfassend, wie sollten wir uns ernähren, um das einmal auch abgehakt zu haben, wir sollten wenig verarbeitete Kohlenhydrate essen. Was heißt das in Lebensmitteln? Weißbrot, Zucker, Süßigkeiten, gesüßte Getränke, hat man alles schon beim Zahnarzt gehört, ist aber leider richtig. Omega-3-reiche Lebensmittel, also fettreicher Fisch, Leinsamen, Leinsamenöl, all die Dinge, Walnüsse sind super, Vitamin C, Paprika, Zitronen, all das, Vitamin D, ganz wichtig und ballaststoffreich, Freundin.
Also wir geben halt auch teilweise in Akutzuständen Vitamin C-Infusionen. Ja. Um letztendlich diese antiinflammatorische Reaktion ein bisschen eher zu haben. Was ich auch meinen Patienten empfehle, das ist immer Vitamin D in Verbindung mit K2. Da gab es auch Untersuchungen dazu, dass der Vitamin D-Spiegel auch in der antientzündlichen Therapie eine Rolle spielt. Da stellen wir immer wieder fest, wenn wir operieren, wie schnell regenerativ der Knochen ist, wenn der Vitamin D-Spiegel gut oder wenn das Vitamin D gut eingestellt ist.
Ich bin tatsächlich überrascht. Ich bin gerade in der Geriatrie in meinem PJ. Das heißt, wir haben primär mit älteren Patienten zu tun. Mhm. 65, 70 plus und dann ins ganz hohe Alter nehmen wir standardmäßig immer Vitamin D ab und kontrollieren das. Und es ist beeindruckend, wie und was für Mangelzustände wir da tatsächlich haben bei den Leuten. Zu der Vitamin-C-Infusion, gibst du das bei Risikopatienten, die systemische Erkrankungen haben und deshalb also Mangelzustände?
Ganz genau. Also wenn du jetzt Patienten hast, die wirklich irgendwas haben, das ist eine Autoimmunerkrankung, wo einfach das Abwehrsystem schlechter ist und die dann noch mit ihrer Problematik der Zahnfleischerkrankung kommen, dann geben wir schon Vitamin-C-Infusion. Das darf aber der Zahnarzt nicht, muss man dazu sagen. Das darf nur ich als Heilpraktiker.
Aus unserer Ecke kommend hört man auch immer wieder über Vitamin-C-Infusionen bei gesunden Menschen, das zu machen. Da sind wir dem Ganzen sehr kritisch gegenüber eingestellt, weil zum Beispiel über die nationale Verzehrstudie 2 konnte man ja damals auch sehr gut zeigen, dass selbst die Leute, die unsere Standarddiät haben, über Vitamin C tatsächlich sehr gut abgedeckt
sind. Das ist quasi das Vitamin, das wir alle...
Das wird tatsächlich nicht unbedingt supplementieren müssen.
Und auch da, also du hast es gerade sehr schön aufgelistet. Da schließt sich aber dann auch wieder mal der Kreis zu dem Mikrobiom des Darms, weil der aufmerksame Zuhörer oder Zuhörerin, der wird aufgefallen sein, dass das alles auch Dinge sind, womit wir unser Mikrobiom des Darms auch definitiv unterstützen würden. Und die gute Nachricht dabei ist, dass sowohl das Mikrobiom des Darms als auch des Mundes man auf die gleiche Art und Weise quasi fördern kann oder gesund halten kann. Und auch da, ich denke, das würde in dieser Folge jetzt zu weit führen, aber hat mir ja diverse positive Effekte auch auf Entzündungsprozesse im Körper, wenn das Mikrobiom des Darms stimmt oder gut ist, gesund ist.
Genau. Ich glaube, wir können für die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, dass wir alle drei der Meinung sind, dass ein gesundes Darm, aber auch Mundmikrobiom essentiell ist und wahrscheinlich so viele positive Vorteile hat, ist unsere persönliche Meinung, die wir heutzutage noch gar nicht wissen und wo es sich lohnt, da trotzdem dran zu arbeiten und sich drum zu kümmern.
Und man auch gespannt sein darf auf die Zukunft, was da so an Forschung in den nächsten Jahren auf uns zukommt und vor allem an Erkenntnissen.
Ihr seid ja noch jung. Vielleicht ganz kurz zum Anreißen. Es gibt für mich immer eine Verbindung zwischen dem Speichel als Biomarker für das biologische Alter. Wie ist eure Meinung dazu?
Um das biologische Alter festzustellen, da reden wir vor allem in der Longevity-Welt auch viel über epigenetische Uhren. Also wie kann ich herausfinden, wie mein Körper Epigenetik bedeutet, welche Gene werden gerade freigeschaltet in den Zellen und welche nicht. Und das ist epigenetische Instabilität bzw. Fehlkodierung ist eine der Hallmarks of Aging, also eines der Dinge, die Altern bestimmen, die Altern biologisch ausmachen. Mhm. Und epigenetische Tests können aus dem Speichel genommen werden und es ist ganz interessant und wird in Zukunft viel Thema sein, weil dadurch können wir eine Zahl herausfinden, wie das biologische Alter denn tatsächlich ist, wie alt ist man von der Genstruktur her? Hat man sich gesund ernährt oder macht man viel Sport oder wenig Sport? Das heißt, das biologische Alter ist unterschiedlich zu unserem chronologischen Alter. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, wo man über Speicheltests in Zukunft drüber sprechen könnte. Es ist schon ganz viel in der Forschung und wir arbeiten, also nicht wir, aber die Wissenschaft arbeitet ganz viel daran, da auch dann den klinischen Effekt herzustellen. Okay. Und es ist sehr, sehr spannend und da ist der Speichel tatsächlich auch eines der Hauptmedien.
Ja, jetzt muss ich da allerdings wieder mal ein Spielverderber reingrätschen und sagen, dass eben zum heutigen Zeitpunkt die Datenbank einfach noch nicht groß genug ist, um zu sagen, mit den epigenetischen Uhren-Tests kann man sagen, das ist genau das Gen. Wenn ihr da irgendwie eine, also man spricht ja auch von Interferenzen, also wie deckungsgleich sind die und dass man da sagen kann, okay, das passt überhaupt nicht. Also wieder eine Sache, wo wir auf die Zukunft verweisen müssen. Es tut mir leid, was aber tatsächlich ja schon gang und gäbe ist in der Medizin ist, was man mit dem Speichel anfangen kann. Weil klar ist, über den Speichel können wir auch viel über den Körper lernen. Wir nutzen den als diagnostisches Tool. Unter anderem beispielsweise oder generell auch hier wieder den Mund, den H2-Atemtest, wenn wir auch da über Verstoffwechselung von Glucose, also von Zuckern und sowas sprechen, generell Zuckern. Das ist eine Sache, aber auch, wenn wir uns den Hormonstatus anschauen. Und da wolltest du ja auf das Cortisol hinaus. In der Medizin spricht man halt davon, wenn wir zu viel Cortisol, das ja das Stresshormon unseres Körpers schlechthin ist, wenn wir davon zu viel haben, dann kippt so richtig was und dann entsteht ein sogenanntes Vollmondgesicht. Man kriegt so einen Stirnacken, man kriegt so eine stammbetonte Fettsucht. Ja. Also das Hormon, das eigentlich so eine Art, so ein kleines Mittelchen sein sollte, das uns nochmal zusätzlich pusht, das so ein bisschen uns gesund hält, also gesund in Anführungsstrichen hält, wenn wir eigentlich nicht mehr können, das so sagt, okay, immer weiter, zu viel davon ist total schlecht.
Vollkommen richtig. Ich habe nur wieder die Longevity-Bubble oder die Leute, die Wellness-Bubble, könnte man vielleicht auch sagen, im Internet im Kopf, die immer Cortisol so komplett verteufeln und sagen, Cortisol ist generell schlecht und alles. Nein. Und das ist
Cortisol ist ein absolut normales Hormon in unserem Körper, das
wichtig ist auch, um richtig aufzuwachen. Und am Morgen ist es besonders hoch, richtig, damit wir überhaupt richtig in den Tag starten können. Ben sagt, es schiebt dich auch ein bisschen an.
Ja, genau.
Das heißt, Cortisol ist schon wichtig in unserem Körper.
Aber wenn das eben aus diesem besagten Gleichgewicht gerät, dann haben wir ein Problem. Und dann führt es eben nicht nur dazu, dass wir Muskeln verlieren, dass wir Fett zunehmen am Stamm. Es führt auch dazu, dass die Haut, man sagt, atrophisch wird. Also sie wird
teigig verändert.
Genau, sie wird dünner, sie wird weniger widerstandsfähig. Mhm. Und die Hautbarriere, also die Barriere zur Außenwelt, wird schwächer. Das begünstigt die Infektion. Und es ist eben nicht alleine nur
Schlagwort
die Haut.
Schlagwort Bakteriämie.
Genau. Es ist nicht alleine die Haut. Das Ganze passiert auch in der Mundschleimhaut. Ja. Weniger Speichelproduktion. Es ist einfach trockener. Das begünstigt Pilzbefall. Richtig. Natürlich grundsätzlich Bakterien. Also häufig entsteht eben da so eine Kaskade, wo man dann wieder nur am Hinterherlaufen ist.
Und was passiert durch trockeneren Mund? Mehr Karies. Wir haben halt beobachten, vor allem dann auch in der Geriatrie, was nichts mehr mit Longevity zu tun hat, einen erhöhten Kariesbefall, wenn die Menschen, je älter sie werden, weniger Speichel im Mund
haben. Das ist ja, also da können wir den Bogen ja genauso auch spannen zu zum Beispiel Frauen postmenopausal, dass die einfach viel, viel höhere Raten an Urogenitaltraktinfektionen haben, also zum Beispiel Harnwegsinfektionen, weil die einfach die Vaginalflora und auch die Feuchtigkeit, der erste Schutzschild, der verändert sich, weil da halt einfach Östrogenrezeptoren sind, die kein Östrogen mehr bekommen. Das heißt, wir haben da nicht mehr diese gute, stabile Schleimhaut, die uns vor äußeren Eindringlingen schützt, was dann zu besagten Harnwegsinfektionen und dann, wenn wir wieder über mein Thema gerade Geriatrie sprechen, dann letztlich auch zu der Sepsis führen kann und bei uns ein riesiges Thema ist.
Das ist quasi dann der Eingang einmal und unten der Ausgang, aber in beiden Fällen ist es halt einfach die Pforte für eine systemische Infektion, die es zu vermeiden geht oder zu bewachen und instand
zu schützen.
Ja.
Kommen wir doch mal zu dem kontroversen Thema Fluorid. Mhm. Ein Reizthema.
Ein Thema, wo wir auch Überschneidungen in der Kontroverse haben, weil natürlich wird es in der Zahnhygiene und bei den Zahnärzten heiß diskutiert, aber interessanterweise auch bei den Leuten, die sich mit Wellness und Longevity beschäftigen, ist es ein riesiges Thema. Bei uns in Europa noch ein bisschen weniger, weil wir halt nicht dieses Fluorid zum Trinkwasser zugesetzt haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA schauen oder nach Indien, wo das Ganze zugeführt wird, da ist es ein riesiges Thema. Mhm.
Wir haben eine eigene Rubrik in unserem Podcast, in der wir uns mit Mythen beschäftigen und diese entweder belegen oder debunken. Und man sieht halt immer wieder gewisse Themen, die die Leute total beschäftigt.
Ja.
Die sind emotional aufgeladen, die polarisieren und Fluoride gehören definitiv dazu.
100%. Und da haben wir jetzt mal drei Beispiele mitgebracht, drei vielleicht Mythen, über die viel gesprochen wird zum
Ängste.
Thema Fluorid. Ängste, ganz sicher.
Ja.
Und zwar ist das Größte, glaube ich, dass Frauen während der Schwangerschaft, wenn die zu viel Fluorid zu sich nehmen, dass das dazu führen kann, dass deren Kinder weniger intelligent sind.
Mhm.
Und das klingt natürlich erstmal super krass, weil ich glaube, wenn man mit schwangeren Frauen spricht, die wollen das Beste für ihr noch nicht geborenes Kind und wollen natürlich alle Risikofaktoren ausmerzen. Und wenn dann natürlich sowas dazukommt, wie zum Beispiel durch Zahnpasta, dass es dazu führen könnte, dass das Kind weniger klug ist, weniger intelligent im späteren Leben, ist das natürlich was, was Ängste schürt.
Dabei ist die Mundpflege in der Schwangerschaft so wichtig.
Vollkommen richtig. Und jetzt gibt es da tatsächlich Studien? Das Ganze ist nicht aus heiterem Himmel gegriffen.
Ja.
Es gibt Beobachtungsstudien. Das heißt, wir haben wieder eine Korrelation, keine Kausalität. Und die konnten aber tatsächlich zeigen, vor allem in den Ländern, wo Fluorid im Trinkwasser war, dass wir im Schnitt 1 bis 5 IQ-Punkte weniger bei den Kindern hatten, bei den Frauen, die viel Fluorid zu sich genommen haben.
Bei was für einer maximalen Tagesdosis?
Genau, da reden wir über Tagesdosen von 0,93 Milligramm pro Tag bis hochgehend. Bei Meta-Analysen waren wir bei ungefähr bis 2 Milligramm pro Tag Fluorid.
Bezogen auf eine Zahnpasta oder Zahncreme?
Also ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir das am Ende nochmal so zusammenfassen, weil da haben wir so eine Rechnung.
Mhm.
Die zweite Angst, über die tatsächlich auch oft gesprochen wird, ist Knochenkrebs, dass Fluorid zu Knochenkrebs führen kann. Und hier muss man sagen, dass es da auch große Studien gibt. Die Wissenschaft hat sich das angeguckt, sich mit diesen Ängsten beschäftigt. Hier ist es aber so, dass keine klare oder konsistente Evidenz gefunden werden konnte. Das heißt, hier kann man nicht sagen, dass es da einen wirklichen Zusammenhang gibt.
Ja.
Als drittes, und darüber haben wir auch vor der Folge schon gesprochen, ist die Schilddrüsenfunktion.
Genau.
Und da ist es so, dass Meta-Analysen, also wieder große Evidenz, darauf hindeuten konnten, dass bei erhöhtem Fluorid, wenn wir reden über 2,5 Milligramm pro Liter, zum Beispiel in Trinkwasser, die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigt war und man sogar erhöhte TSH-Werte sehen konnte.
Das ist jetzt die eine Seite der Medaille und ich würde jetzt gerne nochmal die andere beleuchten.
Ja. Weil wir müssen ja auch erklären, warum Fluorid hilfreich ist, wenn es doch diese Risiken gibt. Also warum nutzen wir das überhaupt?
Ja, wofür
so ist
brauchen
es.
Wir es?
Und da muss man sich beschäftigen mit dem Effekt von dem Fluorid. Fluorid wirkt ja lokal an der Zahnoberfläche und es soll, also nicht systemisch, so lokal.
Richtig.
Und es soll ja zum einen die Demineralisierung des Zahns hemmen und die Förderung der Remineralisierung.
Richtig, genau.
Außerdem soll es eben auch einen negativen, also hemmenden Einfluss auf den Bakterienstoffwechsel haben. Und dort hat man dann Studien wiederum durchgeführt, wo man eben geguckt hat, hey, wie ist das denn, wenn wir jetzt der einen Gruppe mit dem gleichen Protokoll, also sie haben sich gleich häufig die Zähne geputzt und mit dem gleichen Tool die fluoridhaltige und die andere Gruppe keine fluoridhaltige Zahnpasta gegeben hat. Und man konnte zeigen, dass wir hatten einen Kariesrückgang von 20-30%, was ja schon recht viel ist.
Das ist
eben unabhängig von dem Protokoll, wie man die Zähne geputzt. Es war also alleine darauf zurückzuführen, dass diese Zahnpasta Fluoride enthalten hat.
Ja.
Aber wenn wir das jetzt auf das Deutsche, also auf Deutschland beziehen und mal so sagen, okay, gut, jetzt habt ihr darüber gesprochen, es gibt anscheinend schon eine gewisse Dosis, ab der es schädlich wird. Wo befinden wir uns hier in Deutschland? Macht es jetzt Sinn, diese Zahnpasta zu benutzen oder nicht? Haben wir uns auch einmal so einen kleinen Spaß daraus gemacht, eine Rechnung aufzustellen.
Mhm. Genau, denn in Deutschland ist es ja so, dass wir sehr wenig Fluorid im Trinkwasser haben. Das heißt, wir haben mal gerechnet, wenn wir jetzt 3 Liter Wasser zu uns nehmen würden, Leitungswasser, dann würden wir auf ungefähr 0,6 Milligramm Fluorid pro Tag kommen. Das heißt, da wären wir unter all den beobachteten Studien, über die wir gerade gesprochen haben. Bei der einen Beobachtungsstudie mit den 0,93 könnte man natürlich sagen, man ist schon in der Nähe davon. Was ist die andere Fluoridquelle, die wir in unserem Alltag haben? Das ist natürlich bei den meisten dann noch die Zahnpasta.
Genau.
Und Zahnpasta, und da korrigiere mich bitte, wenn wir was Falsches recherchiert haben, Zahnpasta wird das Fluorid in Particles per Milliliter, glaube ich, angegeben. Also PPM. Und da ist in Europa der Durchschnitt oder die Vorgabe 1450 bei Erwachsenen und 1000 PPM bei Kindern.
Ja.
Jetzt müssen wir aber auch über Milligramm sprechen, weil du hast in den Studien von Milligramm.
Genau, das ist tatsächlich sehr einfach umrechenbar, denn es ist tatsächlich 1450 PPM, sind laut unserer Recherche 1,45 Milligramm.
Mhm.
Heißt, Zahnpasta, wenn wir die jetzt schlucken würden, den ganzen Bürstenkopf, ein Bürstenkopf ist nämlich lustigerweise 1 Gramm, das heißt, wir haben genau diese 1,45. Wenn wir den jetzt schlucken würden, dann würde man bei 1,45 Milligramm rauskommen und wäre zum Beispiel schon in diesem Bereich, wo man sagen könnte, hey, hier gibt es Beobachtungsstudien, die was gezeigt haben.
Ja.
Das heißt, letztlich, die Zahnpasta sollte man nicht unbedingt schlucken, vor allem nicht in kompletter Menge. Ist jetzt wahrscheinlich für die wenigsten Erwachsenen relevant, weil die sagen, ich schluck meine Zahnpasta nicht.
Genau. Wo es relevant ist, sind die Kinder. Und vor allem dort Kinder, die unter einem Jahr sind, weil dort konnte man auch zeigen, dass diese auf jeden Fall Zahnpasta schlucken. Und erst wenn sie älter werden, man denen vermitteln kann, nein, bitte ausspucken, nicht runterschlucken. Da ist es vielleicht ratsam, keine fluoridhaltige Zahnpasta zu nutzen.
Die Problematik ist ja die, dass die Kinderzahnpasten, sie sind ja kinderfreundlich gemacht, sie werden süß gemacht. Und das mögen die Kinder natürlich. Und in dem Moment finden sie das auch ganz lecker, wenn sie das schlucken. Wir haben aber auch noch andere Fluoride, oder? In der Ernährung? Fluorid in Salzen?
In Salz ist
oder spielt das keine Rolle?
Du meinst, dass das Salz mit Fluorid angereichert
genau
ist?
Genau so.
Ja, das gibt es auch, habe ich jetzt in die Rechnung nicht mit reingenommen, weil es kommt ja darauf an, welches Salz man nutzt.
Genau, das ist richtig.
Schwer zu verallgemeinern, aber klar, Patienten oder grundsätzlich Probanden, die einen zu hohen Salzgehalt in ihrer Ernährung haben, laufen da auch Gefahr.
Also es ist immer die Frage, benutze ich eine fluoridhaltige Zahncreme oder nicht? Wir haben, und das muss man auch der Vollständigkeit halber sagen, wir haben zur Stärkung des Zahnschmelzes auch andere Möglichkeiten wie Hydroxylapatit und auch, was mir gerade einfällt, was noch in der Untersuchung ist, aber sehr positiv gewertet wird, Arginin in Zahnpasten. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt schon umgesetzt wird, aber das ist gerade in der Forschung drin. Eine gute Remineralisierung des Zahnschmelzes, also der Zahnaußenhülle, bringt.
Sehr interessant. Es ist ein Thema, das wird, glaube ich, auch noch länger bleiben. Und je besser auch die Zahnpflege drumherum wird, desto mehr wird man vielleicht auch immer argumentieren können, ist das Fluorid noch notwendig oder nicht? Weil es ist tatsächlich damals, als es ins Trinkwasser zugegeben wurde, haben wir ja wirklich unglaublich gute Effekte gesehen auf Kariesprävention bei den Patienten. Da hat man aber auch, habe ich auch gelesen, dass natürlich die Effekte heutzutage, wo die Mundhygiene besser geworden ist, die Zahnarztabdeckung besser geworden ist, natürlich kleiner geworden sind. Das heißt, da kann man darüber sprechen, denn es gibt systemische Effekte. Man muss hier aber auch sagen, der Effekt auf den Mundraum, auf die Kariesprävention ist sehr, sehr gut bewiesen, während die systemischen Effekte vor allem halt aus Beobachtungsstudien kommen. Das heißt, wir können auch hier wieder nicht klar eine Kausalität herstellen, wie wir sie aber natürlich bei der Prävention oder dem Schutz vor Karies durch randomisiert kontrollierte Studien es gut tun
können. Ja, und die Angst ist ja auch einfach rübergeschwappt. Ne? Also in Ausgebieten, wo wir einfach eine höhere Belastung durch Fluoride einfach im Trinkwasser haben und dann nehmen wir das hier in Deutschland auch auf und mittlerweile.
Ich habe in Indien gelesen, in Indien in manchen Gebieten reden wir tatsächlich über 2,5 Milligramm pro Liter Trinkwasser.
Und da ist es indiskutabel.
Die Dosis macht das Gift, wie so oft in der Medizin.
Immer. Wenn ihr drei praktische Tipps für meine Zuhörer hättet aus eurer Longevity-Sicht für die Mundgesundheit, was würdet ihr sagen?
Im allerersten Moment vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich finde, in dieser Folge gut rübergekommen ist die Ernährung. Weil mit der Ernährung, mit dieser ausgewogenen Diät, alles rund um Omega-3, Ballaststoffe, wenig Zucker, kann ich ja offensichtlich so viel Gutes tun für sowohl das Mikrobiom des Mundes als auch des Darms. Ich kann für dieses Gleichgewicht sorgen und so gut diese systemischen Infektionen vorbeugen, dass das für mich unumgänglich ist. Mhm.
Als zweites ganz sicher das Zähneputzen. Mhm. Und ich weiß, Zähneputzen ist nervig und es fühlt sich an wie so eine Sisyphus-Aufgabe. Wir müssen sie immer wieder wiederholen und wiederholen. Aber es ist so unglaublich wichtig, dass wir diesen Biofilm mit den säureproduzierenden Bakterien einfach von unseren Zähnen wegkriegen, um halt gesunde Zähne auch im Alter zu haben und auch erhalten zu können. Das heißt, Zähneputzen und dann natürlich auch dazu die Zahnseide ist essentiell und sollte von jedem Menschen durchgeführt werden.
Das Dritte, und das war für mich tatsächlich ein Learning, ist das Ölziehen. Weil alleine das Ölziehen noch zusätzlich antibakteriell wirkend, wenn man das entsprechend ordentlich über 10 Minuten durchführt, nochmal positive Effekte haben kann, die alleine durchs Zähneputzen nicht nur erbracht werden können. Genau. Finde ich, macht das ganze Arsenal sozusagen komplett.
Ich will trotzdem noch einen vierten Tipp haben.
Okay.
Einen vierten Tipp,
3+1.
Und genau, 3+1. Aber genauso wichtig. Ja. Und zwar das regelmäßige zum Zahnarzt gehen und die Zahnreinigung. Also natürlich kann man selber ganz, ganz viel machen und sehr gut putzen, aber man braucht natürlich immer irgendwo auch Profis, die dich das Ganze nochmal angucken, die in Räume kommen, in die man selber nicht kommt, denn wir wollen ja den gesunden Mundraum
haben. Nicht mal mit
den
Ultraschallzahnbürsten.
Und auch über 10 Minuten. Da brauchen wir dann so Leute wie Anja und dann können wir jetzt zu ihr in die Praxis gehen und das Ganze dann nochmal kontrollieren lassen.
Ich habe auch immer das Gefühl, dass diejenigen, die nicht gern, also das habe ich zum Beispiel bei meinem Anatomieprofessor gehabt, der meinte damals, er hätte alleine von der Anatomie seiner Zähne so einen ungünstigen Winkel, dass die Bakterien sich vielleicht immer so unglaublich gut reingesetzt haben, einnisten konnten. Und er sagt, ich habe mir so häufig die Zähne geputzt.
Klingt aber auch nach einer schlechten Ausrede.
Nein, er hat uns das gezeigt. Und damals, als wir halt auch Zahnanatomie hatten, da gibt es krasse Unterschiede. Mhm. Und da kann man sich auch vorstellen, dass es schwieriger ist, mit dem Bürstenkopf da reinzukommen, weil es schlichtweg tiefer ist und sich Bakterien dann entsprechend da besser einnisten können. Aber klammern wir mal die aus. So finde ich, hat man ja auch viel häufiger das Gefühl, dass diejenigen, die eine gesunde Zahnhygiene, einen gesunden Mundraum haben, viel lieber zum Zahnarzt gehen oder umgekehrt.
Natürlich, die erwartet ja auch nichts Schlimmes.
Ja, also das ist halt auch einfach gekonnt durch einen regelmäßigen Zahnarztbesuch.
Also es gibt schon unter sich gehende Stellen, wo die Bakterien gerne eine Homebase haben. Das ist so, da kann keiner was dafür. Das ist einfach in der Anatomie bedingt und auch.
Deswegen, ich wollte jetzt nicht so alle über einen Kamm scheren, auf gar keinen Fall.
Na gut, dann ist dein Anatomieprofessor entschuldigt. Ja.
Das war der Zahn-Podcast von Byte, Folge 14 mit Ben und Jan. Vielen Dank.
Wir haben zu danken.
Tolle Folge, interessante Folge. Ihr habt super Sachen erzählt, die für mich unwahrscheinlich interessant waren. Und ich hoffe für unsere Zuhörer auch. Ich kann nur immer wieder sagen, danke an euren Podcast, an Longevity Decoded, der mir so ins Herz gewachsen ist. Ich warte schon immer drauf, wann der kommt. Und ich denke, wir haben viele Themen heute behandelt und auch hinterfragt, auch ordentlich hinterfragt, gut hinterfragt, wo es einfach darum geht, dass wir letztendlich sagen, Longevity beginnt im Mund, was wir eingangs erklärt haben auch. Und je früher wir intervenieren als Zahnärzte, als Patienten, desto besser. Longevity beginnt im Mund. Take care of it. Vielen Dank an euch beide.
Vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
Ja. Danke.
Hat uns sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich darf für uns beide sprechen, wenn wir sagen, wir freuen uns auch sehr auf die Folge mit dir, weil wir...
Me too.
Das als Ganze allererste Expertin bist du in unserem Podcast.
Oh. Ja.
Genau, wir haben ja jetzt angefangen.
Vielen Dank, große Ehre. Dankeschön.
Switchen wir sozusagen.
Ja, wir switchen. Wir switchen in die nächste Folge zum Longevity Decoded. Das war der Zahnpodcast von Byte mit Dr. Anja Geißler. Folgt uns auf YouTube, auf Insta, auf TikTok. Hört unsere Folge, gebt uns Likes, kommentiert. Wir freuen uns auf euch. Herzlichen Dank.
Ciao.